Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 8. Juli 2025. Verpassen Sie auf keinen Fall unseren Weltwoche Daily Livestream, morgen Mittwoch, 9. Juli, ab 17 Uhr auf weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live oder auf unserem Weltwoche-YouTube-Kanal. Fragen, Anregungen, Kritik schicken Sie mir bitte, wenn Sie live in der Sendung dabei sein wollen, per Mail fragen@weltwoche.ch oder aber Sie benutzen unser Formular weltwoche.ch/sprechstunde/sprechstunde/. Und meine Kollegen kontaktieren dann ausgewählte Zuschauer und sie sind dabei, wenn es klappt. Ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich auf die Gespräche morgen Mittwoch, 9. Juli, ab 17 Uhr auf diesem Kanal. Rutte warnt vor Russland und China. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat in einem Interview mit der New York Times die drastische Anhebung der Verteidigungsausgaben auf 5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2035 verteidigt und lobte dabei ausdrücklich Donald Trump. Ohne ihn sei diese Einigung nie zustande gekommen. Rutte stört sich nicht an dem Vorwurf organisierter Unterwürfigkeit gegenüber dem US-Präsidenten, sondern betont die strategische Notwendigkeit. Die USA seien der wichtigste Verbündete und Europa müsse seinen Beitrag leisten. Rutte rechtfertigt die Aufrüstung mit einem beängstigenden Wettrüsten Russlands, unterstützt durch China, Nordkorea und den Iran. Besonders besorgniserregend sei die russische Überlegenheit bei der Munitionsproduktion, die ja gigantisch vorauseilt dem, was da die EU zusammen fabriziert, auch die NATO-Staaten. Sollte China Taiwan angreifen, rechnet Rutte sogar mit einem abgestimmten Vorgehen Moskaus und Pekings. Nur mit glaubwürdiger Abschreckung könne man auf beiden Seiten des Globus für Stabilität sorgen, so seine Argumentation. Ja, das ist klassische Panikpolitik. Russland, China, alles wird in einen Bedrohungscocktail geworfen, um astronomische Verteidigungsausgaben zu rechtfertigen. Die Szenarien, die Rutte zeichnet, erinnern eher an einen geopolitischen Katastrophenfilm als an nüchterne Sicherheitsanalyse. Wenn man ernsthaft glaubt, man müsse Russisch lernen, wenn man keine 5% seines BIP in Waffen steckt, zeugt das von einem erschreckenden Mangel an Selbstvertrauen oder schlicht von politischem Kalkül. Von der Leyens Arroganz. Am Donnerstag stimmt das EU-Parlament über einen Misstrauensantrag gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. Ein Vorhaben mit historischem Gewicht. Zuletzt war 1999 eine Kommission, jene unter Jacques Santer, durch ein Misstrauensvotum unter Druck geraten und in der Folge zurückgetreten. Diesmal sieht es jedoch nicht nach einem politischen Erdrutsch aus, trotz wachsender Kritik, unter anderem wegen von der Leyens autoritärem Führungsstil und ihrer Annäherung an rechte Kräfte, wird sie voraussichtlich die Unterstützung von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen behalten. Denn das Parlament kann nicht nur die Präsidentin stürzen, sondern müsste die gesamte Kommission absetzen. Ein Risiko, das viele nicht eingehen wollen. Bemerkenswert ist jedoch vor allem eines. Von der Leyen selbst wird der Abstimmung fernbleiben. Während ihre gesamte Kommission demonstrativ im Parlament Präsenz zeigt, hält sie sich lieber in Rom bei einer Unterstützerkonferenz für die Ukraine auf. Dass Ursula von der Leyen von dem Parlament, der einzigen direkt gewählten EU-Institution, bei einer solch bedeutenden Abstimmung demonstrativ fernbleibt, ist mehr als nur eine symbolische Geste. Es ist ein Beleg für die institutionalisierte Arroganz der Kommission. Während sie das Parlament als Bühne für Loyalitätsbekundungen ihrer Kommissare nutzt, zeigt sie mit ihrem Fernbleiben, wie wenig Respekt sie tatsächlich gegenüber der parlamentarischen Kontrolle empfindet. Nicht einmal das Europäische Parlament steht im Zentrum der EU, sondern die Eigeninszenierung einer Brüsseler Elite, der die Ukraine wichtiger ist als die eigene Volksvertretung. Das ist hier die ganz entscheidende Erkenntnis. BlackRock zieht sich aus der Ukraine zurück. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat seine Pläne für einen Wiederaufbaufonds für die Ukraine in Höhe von über 15 Milliarden US-Dollar auf unbestimmte Zeit gestoppt. Der Grund? Politische Unsicherheit in den USA, konkret die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und das Ausbleiben einer klaren Zusage aus Washington. Der Fonds, der ursprünglich auf einer Konferenz in Rom präsentiert werden sollte, sollte mithilfe von Mitteln aus Deutschland, Italien und Polen sowie 2 Milliarden Dollar von privaten Investoren anlaufen. Das Vorhaben, das gemeinsam mit der ukrainischen Regierung entwickelt wurde, galt als Schlüsselprojekt für die Mobilisierung privaten Kapitals zum Wiederaufbau. Doch bereits 2024 wurden Gespräche mit Investoren auf Eis gelegt. Es fehlte schlicht die politische Rückendeckung. Wenn selbst BlackRock, das größte Finanzhaus der Welt, keinen Sinn mehr darin sieht, in den Wiederaufbau der Ukraine zu investieren, sagt das sehr viel aus über die Realität hinter dem wohlklingenden Solidaritätsversprechen. Während ukrainische Soldaten sterben, um der NATO den Weg nach Osten zu ebnen, verlieren die westlichen Unterstützer langsam das Interesse am Schicksal des Landes. Rohstoffe wurden gesichert, geopolitische Ziele verfolgt, doch vom Wiederaufbau will nun offenbar niemand mehr etwas wissen. Die Ukraine droht am langen Seil heruntergelassen zu werden, ausgeblutet, verarmt und ohne gesicherten territorialen Bestand. Die Zeche dürften dann allerdings die europäischen Steuerzahler berappen und auch die Schweizer werden sicherlich zur Kasse gebeten. Das ist hier die schlichte Realität im Neonlicht, abseits dieser wohlklingenden, gutmenschlichen, moralistischen Beteuerungen, mit denen wir täglich bedröhnt werden. BRICS überholt G7. Beim BRICS-Gipfel in Brasilien hat Wladimir Putin per Videoschaltung verkündet, dass der Staatenbund BRICS die G7 wirtschaftlich überholt habe. Laut Internationalem Währungsfonds wird das gemeinsame Bruttoinlandsprodukt der BRICS-Staaten im Jahr 2025 rund 77 Billionen US-Dollar betragen. Zum Vergleich, die G7-Staaten kommen auf 57 Billionen. BRICS vereint rund ein Drittel der globalen Landfläche und nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung. Putin betonte, dass die Allianz nicht nur wirtschaftlich wachse, sondern auch in Bereichen wie Sicherheit, Finanzen, Wissenschaft und Kultur eng zusammenarbeite. Das Bündnis entwickle sich zur ernsthaften Alternative zur westlich dominierten Weltordnung. Brasilien spielte laut Putin eine Schlüsselrolle beim Ausbau der strategischen Partnerschaften. Wer also immer noch glaubt, Russland sei international isoliert, wird hier eines Besseren belehrt. Während westliche Medien das Narrativ der weltweiten Ächtung bedienen, bauen Russland und seine Partner längst eine neue Ordnung auf, wirtschaftlich, geopolitisch und strategisch. Die Zahlen sprechen für sich. Die BRICS haben die G7 überholt und anders als der Westen, der seine Macht auf militärische Drohkulissen und Sanktionen stützt, setzt BRICS neue Partnerschaften als zentrales Element in den Mittelpunkt seiner Strategie. Gespräch von Tucker Carlson mit Irans Präsident Massoud Pezeshkian. In einem ausführlichen Interview mit Tucker Carlson äußerte sich Irans Präsident Massoud Pezeshkian zur aktuellen Lage im Nahen Osten und zu den Beziehungen mit den Vereinigten Staaten. Er betonte, dass aus seiner Sicht Konflikte mit den USA grundsätzlich durch diplomatische Gespräche gelöst werden könnten. Laut Pezeshkian sei dies auch vor dem israelischen Luftangriff vom 13. Juli das Ziel gewesen. Es habe Bemühungen um ein Abkommen gegeben, das iranische Interessen im Bereich der Urananreicherung berücksichtigt. Pezeshkian erklärte, dass der Iran grundsätzlich bereit sei, über internationale Überwachung seines Atomprogramms zu sprechen. Die jüngsten Luftschläge auf iranische Nuklearanlagen hätten jedoch das Vertrauen beschädigt. Infolge dieser Angriffe habe Teheran die IAEA-Inspektoren, das sind die Atominspektoren, aus dem Land verwiesen. Eine Wiederaufnahme der Kontrollen sei laut ihm nur unter Bedingungen denkbar, die vom Iran selbst festgelegt würden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs verteidigte Pezeshkian bekannte Parolen wie «Death to America». Diese seien, so seine Darstellung, nicht wörtlich gegen das amerikanische Volk gerichtet, sondern gegen bestimmte politische Praktiken, Kern. Er betonte, dass der Iran keine Nuklearwaffen anstrebe und verwies darauf, dass sein Land seit über 200 Jahren keinen Angriffskrieg geführt habe. Zugleich äußerte Pezeshkian Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit zukünftiger Verhandlungen mit den USA. Er kritisierte, dass während laufender Gespräche ein Angriff Israels möglicherweise mit US-Wissen stattgefunden habe, was die Glaubwürdigkeit des diplomatischen Prozesses in Frage stelle. Entsprechende Medienberichte hatten zuvor vermutet, dass die USA die israelischen Angriffe zumindest nicht verhindert hätten. Auf die Frage nach angeblichen iranischen Schläferzellen in den USA wies Pezeshkian solche Behauptungen als unbegründet zurück. Diese Vorwürfe seien Teil einer gezielten Kampagne, die seiner Meinung nach von Israel ausgehe. Auch den Vorwurf, der Iran verfolge verdeckt Attentatspläne gegen US-Ziele, wies er zurück. Angesprochen auf seine eigene Sicherheit bestätigte Pezeshkian, dass es kürzlich einen Attentatsversuch auf ihn gegeben habe, den er Israel zuschreibt. Ziel sei laut ihm ein Regimewechsel gewesen. Er zeigte sich persönlich unbeeindruckt, sagte jedoch, dass solche Aktionen nur weiteres Blutvergießen zur Folge hätten. Am Ende des Interviews forderte Pezeshkian die USA auf, sich nicht in Konflikte hineinziehen zu lassen, die seiner Einschätzung nach primär von anderen Akteuren vorangetrieben würden. Der Iran sehe in einer militärischen Eskalation keinen Gewinn. Zugleich machte er aber auch deutlich, dass das Vertrauen in westliche Gesprächspartner aktuell erschüttert sei. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns spätestens morgen früh wieder und dann eben beim Weltwoche Daily Livestream morgen Mittwoch, 9. Juli ab 17 Uhr. Ich freue mich auf die Diskussionen und wünsche Ihnen einen wunderschönen, schwungvollen Tag.